ARD. Seidene Krawatten, Stecktücher, Stockschirme, Stulpen, Gehstöcke mit Silberknauf, Talkumpuder, Hosenträger, Sockenhalter. Du fragst dich, wer kauft so etwas? Stoffballen in gedeckten Farben bis unter die Decke. Ein Doppeladler aus Metall an der Wand. Das gestickte Wappen der Fürstin Metternich. Die Zeit steht still. Hier ist 19. Jahrhundert. Zwischen Zuschneidetisch und Registrierkasse sitzt ein korpulenter Herr in senfgelben Hosen und starrt auf ein Buch. Ein unfassbar dickes Buch.
Grüß Gott.
Der andere muss Georg Gaugusch sein. Bürstenhaarschnitt, Blue Jeans, Hemdsärmel. Demonstrativ kontrapunktisch zu der musealen Umgebung. Und jung, erstaunlich jung. Vielleicht nicht für den Geschäftsführer dieses Unternehmens, aber für den Genealogen von Weltrang, der auch ist. Eine Dame in Begleitung ihres halbwüchsigen Sohnes bittet ihn zu erklären, wie man eine Fliege bindet. Hier sagt man, Maschall, wir sind ja in Wien.
Das ist im Grunde ganz einfach. Das ist, nehmen wir das so. Und das zeige ich Ihnen jetzt am besten am Bein. Einmal so herum. Dann festziehen, dann das kurze nach vor. So. Und dann haben Sie so ein längeres. Und das ziehen Sie da durch. Und einmal so. Und schon ist es fertig. Sie brauchen das nur im nächsten Jahr 8 Stunden am Tag üben. Dann können Sie das auch.
Der Maschallknüpfer.
Oder die Geheimnisse von Wien. Feature von Jutta Jacobi.
Das Buch heißt Wer einmal war. Das jüdische Großbürgertum Wiens 1800 bis 1938.
Abeles römisch 1, Albrecht. Abeles römisch 2, Ahrens und Abel.
Band A bis K.
Abeles römisch 3, Anninger, Adler,
1648 Seiten.
Anhauch.
Also alle sind interessiert. Manche sind es offensichtlicher und manche sind es nicht so offensichtlich. Aber interessieren tut es alle. Und ich weiß, hier im Geschäft ist uns das ja ein paar Mal passiert, da kamen so ältere Damen herein. Ich sagte, ja, da haben Sie dieses Buch hier im Geschäft. Da habe ich gesagt, ja. Ich wollte einen Blick hineinwerfen, ja, sehr gerne. Suchen Sie eine bestimmte Familie. Nein, nein. Ich will nur mal hineinschauen. Und wenn man dann aus den Augenwinkeln die Menschen beobachtet hat, die haben sofort ein bestimmtes Kapitel aufgeschlagen.
Marie-Therese Arnbohm, Historikerin, Autorin, Ausstellungsmacherin und Ehefrau von Georg Gaugusch. Die Hochzeitsreise hat das Paar auf jüdischen Friedhöfen verbracht.
Seit wir die Leiter haben, muss ich sagen, ist das Leben hier viel einfacher. Ich habe die Leiter vor, glaube ich, 3 Jahren meinem Mann zum Geburtstag geschenkt. Ich habe sie bei Hofer, also bei einem österreichischen Aldi, gekauft. Da gab es diese wunderbare Teleskopleiter, ganz leicht, die man aber wirklich sehr, sehr hoch ausziehen kann. Die haben wir jetzt immer im Kofferraum. Und das ist natürlich, hat uns schon sehr, sehr nützliche Dienste gegeben, aber zwar nicht nur, um über Mauern drüber zu kommen, sondern auch, um in Grüfte hineinzusteigen.
Also das wäre jetzt der Direktor. Für den Genealogen ist der Friedhof der Anfang, nicht das Ende aller Dinge.
Der Wilhelm, na gut, das ist ein Kindergrab am Währinger Friedhof. Die Hedwig ist deportiert, die Pauline ist deportiert, der Rudolf ist Kind.
Und der Gustav ist in Zürich.
Zürich.
Wien, Zentralfriedhof, israelitische Abteilung.
Ja, also jedenfalls die Eltern. Eben wie gesagt...
Ach so, 6, 19, 18, das meinst du?
Was? Ja, natürlich, dort sind die Eltern da. Mhm. Also da.
Was
Wer Georg Gaugusch im Geschäft antreffen will, muss am Nachmittag kommen. Der Vormittag ist der genealogischen Forschung gewidmet. Wolf-Erich Eckstein, beeindruckender Vollbart, Weste, Schlägermütze, kramt aus seinem Rucksack eine kleine, kreisförmige Kippa und reicht sie seinem Freund.
Also als tätiger Genealoge braucht man verschiedene Arbeitsgeräte.
Ja, Arbeitshandschuhe, idealerweise eine Säge.
Eine Säge?
Ja, wenn man so einen dickeren, also so eine kleine Handsäge, weil wenn man so einen dickeren Ast hat, dieser Eva ruiniert alles. Das geht innerhalb von ganz wenigen Jahren, kann ein an sich baulich gut beieinanderer Grabstein komplett kaputt sein. Er zugewuchert und dann wächst er in diese Ritzen hinein, dann lockert sich alles und irgendwann kommt der Wind und schmeißt ihn um.
Also das betrifft vor allem solche, die aus verschiedenen Teilen zusammengesetzt sind oder mit Tafeln versehen. Der schöne, simple, einfache jüdische Grabstein ist also überhaupt nicht gefährdet, weil der besteht aus einem Stück, da kann gar nichts passieren. Aber wie man sieht...
Früher waren die oft also so ausgemalt, so wie der Stein vom Herrn Kohn hier. Der ist natürlich immer gut lesbar, aber der nicht mehr. Und ganz schlecht sind so weiße oder helle Steine zum Beispiel.
Der ist aber doch nachgearbeitet.
Der wurde irgendwann einmal nachgearbeitet, ja. Und dann hängt es natürlich auch ganz stark vom Material ab. Also es gibt Material, das wird in 100 Jahren noch gut sein, und es gibt welche, die sind jetzt schon irgendwie am Ende.
Das Geschäft Wilhelm Jungmann und Neffe befindet sich mitten in Wien, gleich neben der Staatsoper. Die Auslagen locken mit einer bunten Fülle eleganter Accessoires. Nur ein paar Meter entfernt, am Albertinerplatz, ist das Mahnmal gegen Krieg und Faschismus des Bildhauers Helfert Riddelschka.
Ich war ganz allein. Die SPÖ war gegen mich, die Gemeinde Wien war gegen mich. Und über Jahre ist das gegangen. Ich habe das durchgestanden. Ich habe 14 Jahre an einem Projekt gearbeitet. Ich bin persönlich attackiert von und weiß Gott.
Erst nach 5-jährigen Protesten konnte es 1988 aufgestellt werden. Der Kommentar des Künstlers zu seinem straßenwaschenden Juden.
Jeder kann sagen, was in Auschwitz passiert ist, das weiß ich nicht. Aber was in Wien passiert ist, das haben die Wiener wissen müssen. Das hat jedes Kind sehen können.
Kohn römisch 1, Kohn römisch 2. Diese Familie stammte ursprünglich aus Ratibor in Preußisch-Schlesien und kam in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts nach Nikolsburg in Mähren. Ihr berühmtester Vertreter war Hersch Kohn, der bereits 1843 als Kommis beim Großhändler Leopold Kuh nachweisbar ist, sich dann Arminio nannte und in Wien einen großen Seidenhandel mit Italien betrieb.
Wenn Sie sich umschauen, dann sehen Sie eine doch annähernd vollständig erhaltene Geschäftseinrichtung von 1881, wie sie sonst eigentlich fast nirgendwo mehr überlebt hat, mit einem Unternehmen, das seit dem Jahr an der gleichen Stelle ist und das auch noch immer das macht, was es 1881 gemacht hat, nämlich Stoffe verkaufen.
Das hier ist seine Heimat, seine Bühne, der Webrahmen seines Denkens.
Die Inneneinrichtung ist ein Gesamtkunstwerk des Historismus. Also es ist ein totales Konzept in allen Dekors. Also wenn Sie sich die Muster zum Beispiel oben an der Decke anschauen, die Goldverzierungen, und Sie schauen sich die Goldverzierungen von den Fenstergittern an, dann sieht man sofort, dass das dasselbe Muster ist. Und auch das Gemälde in der Mitte von Franz Läffler ist eine Allegorie auf den Seidenhandel. Also wir können gerne mal drunter gehen, wenn Sie schauen wollen.
Von hier aus führt sein Ariadne-Faden direkt in eine Zeit.
Also wir wissen nicht, wer die drei Kinder sind, aber es ist in der Mitte eben jemand, der spinnt. Jemand hält rechts, eine kleine Figur hält den Maulbeerstrauch und ganz links ist ein kleiner Mercurio mit dem Tuch in der Hand. Also schon klar, worum es hier geht. Es geht hier um Stoffe.
Direkt in eine Zeit, als Wien die Hauptstadt eines Riesenreichs war, als die Menschen noch an Wissenschaft und Fortschritt glaubten und einige mit Weitblick, Tatkraft und Familiensinn große Vermögen schafften, wovon ihre Grabmäler auf dem Zentralfriedhof Zeugnis ablegen.
Es ist ein bisschen umstritten. Es gibt Leute, die behaupten, die Kreide, die ich jetzt hier gerade verwende, um die Inschrift lesbar zu machen, würde dem Stein schaden. Was sagt der Chemiker?
Georg Augusch ist Ingenieur.
Hältst du es für möglich, dass die Kreide dem Stein schadet?
Nicht Kaufmann, nicht Historiker, sondern Chemiker.
Das ist normale Schulkreide?
Ja, 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 die ich zum Glück noch aufgetrieben habe. Denn sie ist...
Ich hält ja nicht lange auf dem Stein. Ich sehe es ja beim nächsten Regen. Ist ja weg.
Und Eckstein?
Schulkreide ist aus der Mode gekommen, also in der Schule zumindest. Ne?
Kommt ursprünglich aus Ost-Berlin. Hat dort als Psychologe gearbeitet.
Oder zumindest in unseren Breiten. Jetzt findet man sie noch in kleinen Läden und da wird sie, weiß ich, mit Goldstaub aufgewogen.
Außer in der Tschechischen Republik, da kriegt man sie in der wohlfeilen 2-Kilo-Packung. Immer von der Firma Hartmut.
Habe ich verpasst.
Sie sind Brüder im Geiste der Genealogie.
So, und schon können wir vom Blatt lesen.
Ja, was nicht schon komplett verwittert ist, nicht? Da war offensichtlich so ein Einschluss, der macht es wahrscheinlich schwierig, die Inschrift zu lesen.
So, das ist meine ehemalige Pyjama-Hose, falls es jemand interessiert. Ich wische rüber, um die Kreide da irgendwie sinnvoll zu verteilen. Und jetzt lesen wir eben Albert Eckstein, geboren 16. März 1824.
Gestorben. 14. Mai 18 in Lieben bei Prag, genau.
81, Amalie Eckstein, geborene Wehle, 15.
7. Juli.
Ups, sicher? Ja, ja, ach so, natürlich, Juli, ausgeschrieben. Ja, ja. Juli 1836.
In Prag, steht auch nicht da.
Gestorben, 27. November 1921.
Und, genau.
So kann man sich helfen.
Dukes, Duschnitz, Ebermann, Eckstein, ah. Die Familie Eckstein war seit dem Biedermeier in Lieben bei Prag ansässig. Hermann M. Eckstein betrieb dort eine Handschuhlederfabrik, die auch international reüssieren konnte. Seine Erzeugnisse wurden auf den Ausstellungen in München 1854 und Berlin 1877 sowie auf den Weltausstellungen 1855 Paris, 1867 Paris, 1873 Wien, 1876 Philadelphia und 1878 Paris mit Medaillen bedacht. Von großer Bedeutung für die Wiener Gesellschaft waren die Kinder des Bruders Hermann M. Ecksteins, Albert Eckstein. Dieser übersiedelte nach seiner Hochzeit mit Amalia Wehle nach Wien und betätigte sich hier als Chemiker, Futteralmacher und Pergamentfabrikant.
Zitiert aus Wer einmal war, Seite 440. Es folgt eine Auflistung der Namen sämtlicher Nachkommen bis 1938, ihrer Geburts- und Sterbedaten, was sie beruflich gemacht haben, wann und wen sie geheiratet haben, wer ihre Kinder waren, woran und wo sie gestorben sind. Gegebenenfalls Austritt aus dem Judentum.
Georg Augusch steht im Geschäft, flitzt hin und her zwischen Telefon und den Kunden aus aller Welt. Zwischendrin tut er das, was ihm neben dem Forschen am besten gefällt. Erzählen.
Mitte der 90er Jahre habe ich halt angefangen, die Geschichte der Firma aufzuarbeiten. Auch Hintergrund war auch ein ganz banaler. Es gab eine Hoflieferantenausstellung und da war die Aufgabe natürlich, einen entsprechenden Teil dieser Ausstellung mit Fakten zu füllen und auch mit Material zu füllen. Und das musste mal gemacht werden.
Musste? Wieso musste? Woher kommt das Müssen?
Ich habe das in den 90er Jahren gemacht und ich bin 74 geboren, also ich sehe die ganze Sache schon relativ pragmatisch. Aber in Österreich ist das ja nach wie vor so eine Sache, Zweiter Weltkrieg, da wollen wir nicht genau hinschauen, das wollen wir so genau gar nicht wissen, was da alles war. Ich habe mir damals gedacht, ich will aber jetzt schon genau wissen, was das war. Ich will ja wissen, ob da irgendjemand was Unsauberes gemacht hat oder eben nicht.
Wie wurde denn in Ihrer Familie darüber gesprochen?
Gar nicht. Gar nicht. Überhaupt nicht. das war ja die normale Herangehensweise des Österreichers. Also wir sind in Deutschland, glaube ich, auch nicht viel besser. Der Konsens war, über diese schreckliche Zeit wird der Mantel des Schweigens gebreitet.
Die Firma Wilhelm Jungmann und Neffe gehörte damals seiner Mutter. Deren Großvater hatte 1941 das fast bankrotte Geschäft gekauft. Von der Witwe des letzten jüdischen Besitzers, der sich umgebracht hatte. Der Mutter gefiel es erstmal nicht, dass ihr Sohn in der Vergangenheit zu graben begann, mit der Nüchternheit des Naturwissenschaftlers.
Eva, ich habe ja niemanden von denen gekannt. Nicht mein Urgroßvater ist 1957 gestorben. Was betrifft mich das noch gar nicht? Es gehört einfach mal ausgeleuchtet, ausgesprochen, gesagt, ohne dass jetzt daraus irgendeiner, also für mein Leben ergeben sich ja daraus jetzt keine unmittelbaren Änderungen, dass man irgendwas gesehen oder erkannt hat.
Georg Gaugusch schleppt einen Folianten mit gestreiftem Einband und marmoriertem Schnitt heran. Platziert ihn auf einem der Zuschneidetische. Es gibt 20 solcher Bände, mit Tinte und per Hand geschrieben. Die gesamte Buchhaltung der Firma Jungmann und Neffe aus dem 19. Jahrhundert bis zum Zweiten Weltkrieg. Das erleichterte ihm die Recherche. Einerseits. Andererseits warf es Fragen auf, die sich so leicht nicht beantworten ließen.
Jetzt habe ich hier auf der einen Seite zum Beispiel am 27. Oktober 1896 kauft die Frau vom Ministerpräsidenten, die Gräfin Taaffe, also da zum Beispiel eine schwarze Peruvienne-Toilette. Also eine Toilette ist einfach ein sehr großes, elegantes Kleid. Aber am selben Tag kommt Frau Direktor Blum. Und jetzt war natürlich die Frage, wer ist Frau Direktor Blum? Oder wer ist, sagen wir mal, Julie Trebitsch? Oder Jolan von Husa oder Ida Mankiewicz aus Berlin. Und wieso kommen die Damen gemeinsam einkaufen?
Solche Fragen bescherten ihm Arbeit für Jahrzehnte.
Die ganzen Aristokratinnen in den Büchern waren sehr schnell gefunden. Da gibt es den Gotha und jede Möglichkeit, das zu recherchieren. Sehr einfach. Und mittendrin unter diesen Aristokratinnen waren Familien oder Frauen, die waren nicht zu identifizieren. Und ich habe mir schon die Frage gestellt, wieso ist eine Gesellschaftsschicht so außerordentlich gut dokumentiert, sodass man zu jeder Person immer Informationen finden kann, und eine offensichtlich ähnlich potente Schicht und kaufkräftige Schicht existiert nicht mehr, ist ausradiert, in der Historiografie nicht zu identifizieren. Wenn ich eine Frau habe, die so heißt, Julie Trebitsch, ist das ja nicht zu finden, gibt es nicht. Naja, es war klar, nicht? Das war die jüdische Oberschicht, das jüdische Großbürgertum, die reichen Juden, das schlimmste Klischee für den Antisemitismus, also der durch, wenn man das jetzt überspitzt formuliert, durch unredliche Spekulation reich gewordene Jude. Das war das Klischee, das die Nationalsozialisten uns in die Köpfe gesetzt haben und das bis heute ja Bestand hat.
Erst ging es nur darum, die Kundenstruktur zu verstehen. Dann eine ganze Gesellschaftsschicht zu rekonstruieren. So kam Gaugusch zu seinem Projekt. Es ist noch längst nicht abgeschlossen.
Wann kamen diese Leute eigentlich alle nach Wien?
Also richtig großer Zuzug kam so ab 1830, 40 und ab 1848 natürlich mit der Revolution. Es waren Juden im Mittelalter hier, sind vertrieben worden oder besser gesagt umgebracht. Es waren Juden im Barock hier bis 1670, sind wieder vertrieben worden. Diesmal nicht umgebracht, aber wirklich vertrieben. Und dann halt waren so ein Haufen an Tolerierten hier. Das war natürlich nicht notwendigerweise wirtschaftlich gut dastehende, aber tendenziell.
Die mussten doch auch einiges dafür bezahlen, oder nicht?
Also die Toleranz zu bekommen, ja. Also sie mussten vor allem jährliche Toleranzsteuer zahlen. Die war aber abhängig vom wirtschaftlichen Erfolg. Und bei Leuten, die unbeschränkte Toleranz hatten, die konnte man vererben.
Okay, das war vor 1848.
Genau, und ab 1848 explodiert natürlich diese Gemeinde, weil ein riesiger Zuzug einsetzt, was im Grunde im ersten Schwung einmal aus all den Leuten, von denen ich der Meinung bin, dass sie vorher schon sehr oft hier waren, nämlich aus diesen ganzen Umlandgemeinden. Also aus Pressburg, aus Nikolsburg, aus Südmähren, Ungarn, jetzigen Slowakei. Da sind sie natürlich sofort nach Wien gekommen, weil die Möglichkeiten hier ganz andere waren. Und dann so in einem zweiten Anlauf kamen dann auch sehr viele aus Böhmen, Galizien, recht früh, aber so richtige Zuzug aus Galizien hebt natürlich dann erst in den 1890er Jahren an.
Das Grab der Ecksteins ist inzwischen freigelegt. Vom Efeubewuchs sind nur noch ein paar hartnäckige Klammerfüßchen übrig. So ein schöner großer Stein. Und dann in der ersten Reihe. Das musste man sich leisten können. Es zeugt vom sozialen Selbstverständnis der Familie.
Bei den Ecksteins gab es doch auch noch die Frau Schlesinger.
Natürlich, die Therese, ja.
Wie war die verwandt?
Meine Tochter, eine von den 10 Geschwistern. Wohl irgendwo so ziemlich in der Mitte. Ja, verheiratet Viktor Schlesinger, Sozialistin, Frauenrechtlerin und eben mittlerweile gerühmt. Ah, ich habe sogar fotografiert, um festzustellen, wann. Durch den Schlesinger Platz. Das ist eben die schöne Geschichte der Straßenumbenennung in Wien. Es gab in Wien einen Schlesinger Platz. Den gibt es auch heute noch. Benannt nach Josef Schlesinger. Und Josef Schlesinger, kann ich jetzt auch wenig sagen, aber war aus heutiger Sicht kein Guter. Sodass man beschloss, eben den Schlesinger Platz umzubenennen. Und zwar in Schlesinger Platz. Das war also wenig Aufwand, aber jetzt gibt es eben eine Tafel. Mittlerweile heißt er eben nicht mehr nach Josef, sondern nach Therese Schlesinger, eben besagter Therese, geborene Eckstein, Sozialistin, Frauenrechtlerin, glaube 1940 in Frankreich gestorben.
Ja. Ist das diese Geschichte mit der Umbenennung, ist das das, was man eine österreichische Lösung nennt?
Das würde ich sagen, das ist...
Grüß Gott!
Zu jedem Auftrag im Kundenbuch wurde auch eine Stoffprobe eingeklebt. Du kannst es kaum glauben. Diese Stoffe sind 120, 130 Jahre alt und sehen aus wie neu. Diese Farben, dieser Glanz, diese Exzentrik der Muster.
Was hat die Julia Trebitsch hier nun bestellt?
Also das ist ein braunes Samt-Millet, also das ist dieses wilde Muster Blusentoilett. Oder eine Taille eigentlich, also nur ein Oberteil. Aber wenn man da drüber fährt, ist natürlich ein sehr schöner Samt mit einem doch recht gewagten Muster.
Legendär ist der als Polyhistor in vielen Anekdoten der Wiener Jahrhundertwende erscheinende Friedrich Eckstein. Seine später geschiedene Ehefrau war die Schriftstellerin Bertha Diener, die unter ihrem Künstlernamen Sir Galahad tätig war. Vernetzung: Dormitzer über Schlesinger, Fröhlich über Hirsch, Morawetz über Pick, Schlesinger, Wehle.
Also das ist dann, sind dann verschiedene Anmerkungen, wie es genäht wurde. Und dann eben noch Stahlschnallen. Offensichtlich war das noch mit irgendwelchen Schnallen verziert.
Also das war damals dann schon mit einer Schneiderei?
Genau, die Schneiderei war im ersten Stock. Und diese Schneiderei hatte so in der Blütezeit über 150 Näherinnen. Und das Ganze ist auch sehr schnell gegangen. Nicht? Man muss sich vorstellen, am 31. Oktober zum Beispiel kam Julia Trebitsch und am 17. November war alles fertig.
Die Ida Mankiewicz?
Ja.
Die hat ja eine ganz gewagte Burgunder.
Ja, das ist wirklich ein Velour de Lyon Toilette. War auch entsprechend teuer. Das ist ein ganz auffälliges Kleid. Also im roten Velour. Mit Goldstickerei noch dazu, Cremespitzen und schwarzem Atlasgürtel. Also das war sicher schon ein elegantes Gewand. Aber es war ja auch für den Oktober, November, also eindeutig eine Herbst-Winter-Garderobe, nicht? Das Samt auf jeden Fall.
Was hat das dann gekostet?
Das hat gekostet 400 Gulden. Jetzt muss man natürlich fragen, wie viel ist das? Also 400 Gulden für ein Kleid. Sagen wir mal, wenn Sie ein höherer Beamter waren, dann haben Sie ungefähr... hoher Beamter waren, haben sie vielleicht zwischen 4.000 und 6.000 Gulden im Jahr verdient.
Du stellst dir vor, die Dame in Rot bei der Anprobe. zwei? Nein. Vier? Nein. Sechs Hände haben sie sanft durch den Tunnel aus Stoffmassen dirigiert, haben glatt gestrichen und gezupft und hier und da mit Stecknadeln korrigiert. Einen Augenblick ringt sie nach Luft. Ihr Korsett ist festgeschnürt. Das Atmen fällt ihr ein wenig schwer nach dem üppigen Fasanenmittagsmahl. Ihre Wangen glühen im Widerschein des Stoffs. Oder ist es der Champagner? Mit ihren molligen Händen streicht sie zärtlich über den Sand. Jetzt dreht sie sich vor dem goldgerahmten Spiegel, wendet den Kopf, prüft die Silhouette gründlich und von allen Seiten. Schließlich seufzt sie zufrieden. Was sieht sie? Eine Juno in Rot. Ja, das wird Eindruck machen. Repräsentieren. Das ist das Mantra der Gründerzeit.
Also es sind natürlich auch am Friedhof nicht alle gleich. Wen wundert's? Hat aber nichts mit dem jüdischen Friedhof zu tun, also das am katholischen genauso, nicht? Also da jemand, der viel Geld hat, kauft sich natürlich tendenziell eine schöne große Eckgruft. Das ist ja das als Grundmotiv des 19. Jahrhunderts. Es ist, man musste nicht nur sein, man musste vor allem auch scheinen. Das ist das, was uns ja dann so fremd geworden ist, weil im 20. Jahrhundert ist ja viel wichtiger, tatsächlich zu sein, diese Ehrlichkeit. Aber im 19. Jahrhundert musste alles natürlich sehr repräsentativ sein. Das hat mit der Kreditwürdigkeit zu tun, denke ich. So ein bisschen Blenden gehörte dazu. Jemand, der nicht blendet, kann vermutlich nicht blenden, haben die Leute gedacht.
Vom Zentralfriedhof, erstes Tor, fährt eine Straßenbahn zurück in die Stadt.
Wir haben Freunde von uns oder die Nachkommen von drei dieser großbürgerlichen Familien haben uns gebeten, ob wir nicht ihnen was erzählen können, ein bisschen mehr. Und wir haben das im Rahmen einer Anderen-Einladung gemacht, da kamen 40 Leute, alles Nachkommen, es war sehr spannend, ein sehr schöner Abend. Das sind Nachkommen von drei oder vier Familien, die auch alle untereinander geheiratet haben, witzigerweise. Und die deswegen auch sehr interessiert sind. Und da gibt es eben einen Kreis Torsch, einen Kreis Wiener Welten und einen Kreis Dozi und Auschwitz. Und schauen wir mal.
Und sind die eigentlich noch jüdisch?
Nein. Ja, aber sind alle schon, die meisten dieser Familien sind ja schon Ende des 19. Jahrhunderts oder spätestens so 1920 aus dem Judentum ausgetreten oder evangelisch oder katholisch oder sonst was geworden. Was allerdings in der Nazizeit nicht viel geholfen hat. Also nicht viel ist übertrieben, gar nichts.
Ein Samstagvormittag in der Heraldisch-Genealogischen Gesellschaft Adler in der Wiener Universitätsstraße. Georg Gaugusch ist glänzend aufgelegt. Erst gestern ist er wieder fündig geworden in den Untiefen der Wiener Archive. Er sieht in die Gesichter von 40 erwartungsvollen Menschen. Seitlich am Fenster sitzt Wolf-Erich Eckstein und hört zu.
Ja, also, Thema des heutigen Tages, wir haben vor ein paar Wochen gehabt Torsch, da waren wir nicht so viele, jetzt Wiener Welten und Dozi, Auschwitz machen wir im Herbst, weil wir das mit Mai, 23. Mai, da hat keiner Zeit, weil es irgendwie Pfingsten. Ich habe gestern im Start, ich muss das anfangen, der Edo Dritter Wiener von Welten ist natürlich eine ganz prägnante und wahnsinnig interessante Persönlichkeit.
Eduard Wiener, Ritter von Welten. Geboren 1822 in Prag, gestorben 1886 in Wien. Großhändler und Bankier der Ringstraßenepoche. Präsident der Österreichischen Kreditanstalt und der Donaudampfschifffahrtsgesellschaft. Erbauer des Palais Wiener Welten am Schwarzenbergplatz.
Alle, die jetzt hier sitzen und zuhören, sind seine Nachkommen. Keiner heißt heute noch so. Und keiner weiß etwas von ihm. Du fragst dich, wie ist das möglich? Wie hat man ihn vergessen können?
Ich habe mir gestern versucht, im Stadtarchiv den Verlassenschaftsakt von ihm zu finden. Also das ist meistens so das Einstiegsszenario, wenn man versucht, die Biografie eines Menschen zu rekonstruieren, dass man schaut, wie schaut das beim Ableben aus. Weil das ist irgendwie der Punkt, wo sich die Behörden für einen interessieren, speziell wenn jemand Geld hat.
Gefunden hat er ihn nicht, aber den seiner Witwe Henriette, geborene Goldschmidt.
Und dann gibt es eine Generalinventur und da habe ich wirklich gedacht, das ist ein Wahnsinn. Weil das Vermögen der Witwe ist ungefähr 5 Millionen Kronen. Und zwar alles bunt gestreute Wertpapiere, weniger Hausbesitz. 5 Millionen Kronen, das ist so ein großes Doppelzinshaus, von dem man hätte bequem leben können. Naja, das hat man vielleicht gekriegt um 200.000, 250.000 Kronen.
Henriette Goldschmidt, 1829 bis 1894. Tochter des Frankfurter Bankiers Benedikt Hayum Goldschmidt und der Jeanette Kann.
Hat sie das geerbt oder hat es ihr Mann so geschickt?
Nein, hat sie geschickt. Sie war sicher nicht, also wie ist das früher gelaufen? Der Eduard Wiener war sicher also aus einer vermögenden Familie, Fabrikant. Auch die aus nicht so vermögenden Familien kamen, aber begabt waren oder tüchtige Kaufleute, haben im Grunde ihr Geschäft meistens mit der Mitgift der Frau begründet. Also das Muster war das, dass man als begabter Kaufmann in eine Familie einheiratet, eine Tochter heiratet, der ist ja natürlich froh, dass er einen fähigen Schwiegersohn hat, also kommerziell fähigen. Ganz anders bei den christlichen Familien, wo eben viel mehr drauf geschaut wurde, ist es ein Militär oder irgendein Beamter oder ein Versorgungsdenken da ist. Das gab es ja bei den Juden nicht, weil Militär ging nicht, Beamter ging nicht, Handwerker ging nicht, musste ein Kaufmann sein. Idealerweise natürlich jemand, der Ideen hat und Visionen. Und dann nimmt man sich diesen begabten Kaufmann als Schwiegersohn. Und genau das ist da passiert, dass der Eduard heiratet in die Familie Goldschmidt aus Frankfurt am Main. Das ist also schon eine ganz alte, sehr arrivierte Familie, die es dort seit der frühen Neuzeit gibt. Das ist eine von den ganz alten Frankfurter Familien mit Verzweigungen weltweit.
Und Rothschild-Verwandtschaft. Henriettes Bruder war der Bankier und Kunstmäzen Maximilian von Goldschmidt-Rothschild.
Georg Gaugusch erläutert die Vermögensstruktur.
Also Dux-Bodenbacher, es sind immer die gleichen Aktien, die Blue Chips, ungarische Rente, Nordbahn-Prioritäten, also ist alles so wesentliche Rothschild. Buschterader Eisenbahn.
Nein, das war unsere.
Ungarische Kronenrente.
Da war unser anderer Großvater auch Aktionär.
Was, von der
Buschterrad?
Das war,
wo wir gelebt haben. Ist von Prag da wieder.
Genau, also das gibt, ich habe tausende dieser dieser Vermögensaufstellungen gesehen, dann fällt einem auf, was kauft einer, wenn er konservativ investiert. Und das ist immer das Gleiche. War natürlich alles nach dem Ersten Weltkrieg weg. Aber
sowieso.
Es folgt die Geschichte der Nobilitierung im Jahr 1867, eine von vielen in Österreich-Ungarn, und von der Weigerung der alten Aristokratie mit der neuen Schicht zu verkehren. Es sei denn, man brauchte Geld.
Der Eduard Wiener verheiratet seine drei Töchter, alle miteinander an die Aristokratie. Und zwei Töchter, genau. Und sein Sohn heiratet also auch entsprechend. Und das ist ungewöhnlich.
Die Vergangenheit rückt näher. Für die Ältesten im Raum geht es nun um die Großelterngeneration.
Ist ja die Frage, als die Wiener Weltentochter den Rasumowski geheiratet hat, wie hat die Aristokratie in Österreich
abgelehnt? Abgelehnt.
Darf ich dazu was sagen? Unser Großvater war mittellos. Seine Mutter, die auch nicht von adeligem Stand war, hatte das ganze Vermögen durchgebracht.
Verspielt, ja.
Okay. Also nicht verspielt, sondern mit Aktien. Und er war wirklich mittellos.
Ja.
Und in dem Moment verlobt er sich mit Marie Wiener Welten.
Als Zaungast kannst du nicht wissen, wieso die Stimmung im Raum auf einmal gereizt ist.
Weil er mit Österreich nichts zu tun gehabt, waren russische Aristos.
Sie waren ja gar nicht Österreichisten.
Die Gemüter haben sich wieder beruhigt. Georg Gaugusch wirkt erschöpft. Er hat es mit Ironie versucht, dann mit Sachlichkeit. Dann hat er die Veranstaltung mit einer Einladung zur Bibliotheksführung beendet.
In ein Land gefangen war ein Mädel hübsch und fein, sah rot und weiß, war schwarz von Haar, seufzt Tag und Nacht und weinte gar, wollt gerne löset sein, wollt gerne löset sein.
Wenn Wahrheitsliebe und Lust an der Provokation auf familiäre Empfindlichkeiten treffen, gibt es unvermeidlich Ärger. Das ist nicht sein Metier. Den Stoff, um den es hier geht, hat er nicht auf Lager. Du folgst den anderen durch die engen Gänge der Bibliothek, lässt deinen Blick über die Periodika in den Regalen gleiten. Du denkst an Eduard und Henriette Wiener von Welten. Sie hinterließen Schlösser in Böhmen, Zinshäuser in Wien, ihren ganzen Reichtum und wurden vergessen. Das nennt man Assimilation.
Also wir haben überhaupt erst erfahren in der Nazizeit, dass wir eine jüdische Großmutter hatten. Unsere jüdische Großmutter war katholisch, ist in die Kirche gegangen. Es war selbstverständlich und ich glaube, sie war fromm.
Aber sie hat ja auch sehr viel gebetet, oder hast du gesagt? Oder?
Nein, nein, nein. Das Interessante ist, dass meine Mutter erzählt hat, sie hat das Vaterunser von der französischen Gouvernante gelernt. Wahrscheinlich hat ihre Mutter damals noch gar nicht gekonnt, denn sie ist erst kurz vor der Hochzeit übergetreten.
Zwei Generationen sind miteinander ins Gespräch gekommen. Die ältere, Elisabeth Ruckenbauer, geborene Freiin von Zessener Spitzenberg, ist Jahrgang 1929. Die Urenkelin von Eduard und Henriette Wiener von Welten.
Wir waren aus Böhmen, aus Westböhmen. Und das war also schon, es war eine relativ alte Familie, die unsere. Und es war schon irgendwo ein, sagen wir, die Brüder, die älter waren, die haben darüber gesprochen. Das war schon ein Bruch, dass jetzt eine Mutter hereinkam, die nicht adelig war.
Da kam aus fremdem Land daher ein junger Rittersmann, den jammerte das Mädchen sehr.
Als im September 1938 der deutschsprachige Teil Böhmens dem Deutschen Reich zugeschlagen wurde, durfte es die jüdischen Urgroßeltern zum zweiten Mal nicht geben. Diesmal aus anderen Gründen.
Naja, ich wusste schon, was passiert ist mit den Juden im Krieg. Deswegen hat man uns gesagt, dass wir vorsichtig sein müssen, was wir sagen. Und dass wir vielleicht Nachteile haben werden. Aber ich muss sagen, in der Schule habe ich nichts davon gemerkt.
Du hast ja, damals war ja auch das Forschen der Ahnen sehr...
Sehr in, ja, ja, habe ich auch
gemacht. Du hast aber diese eine Linie
die
nicht
ich,
weiter
ja,
geforscht, weil
ja,
das
genau.
Sie nicht so
und du hast
war.
Recht, und das wollte ich ergänzen. Das ist offen geblieben, ja, da hat man...
Schöne Ahnentafeln gemacht.
Ja, da gab es nichts. Naja, man musste schauen, wo man bleibt.
Gesagt, getan, Glock 12 stand der tapfere Ritter da. Sanft reicht sie ihm die weiche Hand, prim an die leere Zelle fand. Fort war sie hopsasa, fort war sie hopsasa.
Das Schweigen endete nicht mit Hitlers Niederlage. Es setzte sich fest. Umso mehr, wenn die erlittenen Demütigungen festsaßen.
Ich hatte während meiner Gymnasialzeit ständig das Problem, dass man hinter mir hergerannt hat und hat hinter mir hergeschrien, Judenlümmel. Auch das merkt man sich als Bub.
Alexander Rasumowski, Jahrgang 1931, ist Elisabeth Ruckenbauers direkter Cousin und ebenfalls aufgewachsen in Böhmen. Jetzt endlich kann er sprechen.
Und das Keinsmal, das ich damals bekommen habe, durch diese unendliche Propaganda, war eindeutig bei mir so, dass ich mich geschämt habe, bis viele Jahre nach dem Krieg eine jüdische Großmutter zu haben.
Stimmt es eigentlich, dass in Wien jeder eine jüdische Großmutter hat?
Ja, das ist so diese Mehr in Wien. Jeder nicht, aber viele natürlich schon. In Wien war einfach der jüdische Anteil an der Bevölkerung sehr hoch, was auch dieses bunte Bild natürlich ausgemacht hat. Aber es waren ja nicht nur Juden da, es waren wahnsinnig viele Tschechen. natürlich da und Ungarn und ich hätte nicht aus allen Kronländern halt Leute. Es heißt doch immer, jeder hat eine tschechische Großmutter. Also es wird von jedem ein bisschen was stimmen. Es hat nicht jeder eine jüdische Großmutter, aber viel mehr als man glaubt.
Marie-Therese Arnbohm. Ihr jüngstes Buch heißt »Damals war Heimat. Die Welt des Wiener jüdischen Großbürgertums«.
Katzau, Katzau römisch 2 mit Kraus de Erd, Kaula, Käppich de Felpes, Kern. Die Familie Kern in Triesch war schon im 18. Jahrhundert eine der bedeutendsten jüdischen Familien in Südmähren. Der hier vorgestellte Zweig beschreibt die Nachkommen Enoch Kerns, über dessen Geschwister leider wenig bekannt ist. Enoch Kern betrieb als Familiant in Iglau ein weit über die Grenzen Mährens bekanntes Woll- und Tuchhandelshaus, das vor allem den Export mährischer Waren nach Ungarn betrieb. Sein Sohn Isaac begründete 1794 sein eigenes Handelshaus in Triesch und übersiedelte 1822 nach Iglau, wo er die Firma Enoch Kerns Sohn protokollieren ließ. Mit allerhöchster Entschließung vom 19. März 1844 erhielt Isaac Kern die Toleranz für Wien und konnte hier seine Großhandlung etablieren.
So, das ist ein Lied von einem Moment. Ich spiele es einmal kurz durch, das habe ich schon lange mal gespielt.
Eine andere Familie, eine andere Generation und weitere Gründe für das Schweigen. Du triffst einen schlaksigen, blonden Mann mit sensiblen Gesichtszügen. Du begegnest einem wachsamen Blick.
Das ist ein Lied von Armin Berg, also eigentlich von Louis Taufstein, der interessanterweise in der Berggasse 39 gelebt hat. Und interpretiert hat es der Armin Berg.
Georg Wachs, Jahrgang 1970. Clown, Kabarettist, Schauspieler, Musiker. Gründer der Armin-Berg-Gesellschaft. Verein zur Förderung, Erforschung und Verbreitung jüdischer Unterhaltungskultur.
Wenn ein Mann mit 60 Jahren ein ganz junges Mädchen freit, ja, was tut er denn da, was tut er denn da? Na, der tut mir neppig leid. Wenn ein Türke ist gestorben und die Frau bleibt übrig bloß, ja, was ist sie denn da, was ist sie denn da? Na, sie ist an Türken los. Wenn ein Jüngling liebt ein Mädchen und küsst niemals ihren Mund, ja, was ist er denn da, was ist er denn da? Na, das ist ein blöder Hund.
Als Georg Wachs anfing, sich mit jüdischem Kabarett zu befassen, kannte er nur das Märchen von den jüdischen Wurzeln seiner mütterlichen Familie. Großmutter und ihre Geschichten. Es war einmal eine Zeit, in der wir reich waren. Niemand hatte sie ernst genommen. Bis Georg Wachs bei Georg Gaugisch in der Küche ein paar Orts- und Familiennamen fallen ließ, die in der großmütterlichen Geschichte vorkamen.
Und ich sitze dort in der Küche und sage, ja, die kalt, so wie jetzt. Ja. Ich kann mich nicht genau erinnern können, auch wie die alle geheißen haben. Und er ruft Winternitz. War ganz aufgeregt, stürmt ins Zimmer rein, kommt raus mit einem Ausdruck. Und ich war das Missing Link sozusagen für ihn.
Ein direkter Nachfahre von Enoch Kern, dem reichen Tuchhändler aus Iglau in Mähren.
Dass Sie denn ja eigentlich eine jüdische Familie, streng genommen, sind?
Das weiß ich seit 10 Jahren. Das war nie ein Thema. Das war nie ein Thema. Weder von meiner Mutterseite noch von meiner Vaterseite. Weil von der Vaterseite ist es, der Vater meines Vaters, mein Großvater, ist 1938 oder 1939 nach Australien emigriert. Der war hier auch sozialdemokratischer Jugendführer. Da hat auch meine Großmutter kennengelernt, die protestantisch war. Das waren keine gläubigen Juden, die waren so, wie wir halt Taufschenkatholiken sind. Ja, wir sind hier alle katholisch, aber auch nicht wirklich. Und auch meine Großmutter war ja katholisch. Meine Urgroßmutter ist ja übergetreten. Die Marianne Kern ist ja, damals war das was nicht möglich, dass eine Jüdin einen Katholiken heiratet oder umgekehrt. Deshalb ist sie konvertiert zum Katholizismus.
Für sein Buch über ein Wiener Varieté, die Budapester Orpheum-Gesellschaft, musste sich Georg Wachs eine Menge Wissen über das jüdische Wien um 1900 aneignen.
Mein Vater war ein Jahr alt oder zwei, wie sein Vater hier fliehen musste.
Aber verändert hat ihn die Lektüre der großelterlichen Briefe, nicht das Buchwissen.
Und eigentlich hätte er und seine Schwester und seine Mutter nachkommen sollen. Aber seine Mutter wollte das nicht. Die ist hier geblieben und ich war vor ein paar Jahren in Australien und habe diesen ganzen Briefwechsel gelesen. War auch sehr interessant, weil mein Großvater, ich glaube, die kommen nach. Mein Großvater hat die ganzen Papiere und alles schon besorgt und auch die Schifffahrtskarten. Und meine Großmutter hat einfach nicht daran gedacht, dass die nachkommt.
Georg Wachs ist Vater von vierjährigen Zwillingen. Er möchte sich nicht vorstellen, wie seinem Großvater in Australien damals zumute war. Während dieser vergeblich auf seine Familie wartete, hatte die Großmutter schon die Seite gewechselt.
Meine Großmutter war hier die Sekretärin vom Nazi-Bürgermeister Plaschke im Rathaus. Und da gibt es im Staat- und Landesarchiv gibt's über jeden Beamten und über jede Beamtin einen Akt. Und den habe ich mir mal angeschaut. Und da gibt es zwei Briefe von der NSDAP-Gauleitung, dass meine Großmutter zu entfernen sei. Wenn das nicht geht, dass eine Frau mit zwei jüdischen Kindern hier im Rathaus arbeitet. Und der Nazi-Bürgermeister hat sie gedeckt.
Wie das alles miteinander verwoben ist zu einem schwer entwirrbaren Knäuel. Schuld und Unschuld. Täter und Opfer. Schwarz und Weiß. Du begreifst, wie viel Mut es braucht, um in den komplexen Grauzonen der Vergangenheit nach Grund zu suchen und zu einer Haltung zu finden.
Ich kenne ja auch die Diskussion, wir können niemandem was vorwerfen. Ja? Das ist dann meine Generation schon, die sagt, wie kann ich wem was vorwerfen? Ich weiß ja nicht, wie ich in dieser Situation gehandelt habe. Aber weil es dieses Schwarz-Weiß war, entweder ich bin der Täter oder ich bin im Widerstand. Aber dass es dazwischen auch noch ein Universum gibt an Ungeheuerlichkeiten, die man nicht machen muss. Niemand muss ein Arschloch sein.
Und gleich eine Seite weiter haben wir dann schon bescheidener die Kronprinzessin Witwe. Die Witwe nach Kronprinz Rudolf.
Mausbraun.
Ja, Drapp, wie man das sehr schön, aber ein Kordstoff. Dann wieder Julie Trebitsch.
Gute Kundin.
Gute Kundin, ja. Die Herzogin von Madrid.
Toller Stoff,
nicht? Also da haben wir die Ephrussis zum Beispiel, also die kennt man ja vom Hasen mit den Bernsteinaugen. Und dann Polen, Ungarn, bunt gemischt.
Bei Wilhelm Jungmann und Neffe in Wien liegen Ballen mit feinstem Tuch bis unter die Decke. Da lagern auch die Erzählstoffe dicht nebeneinander in einem Regal.
Deutsch de Hartwan. Doktor, Dormitzer mit Kubinski, Dukes. Wilhelm Dukes trat 1873 in die im Jahr 1866 von seinem Onkel und Schwager Wilhelm Jungmann gegründete Schneiderzugehörhandlung ein, der noch im selben Jahr als offener Gesellschafter beitrat. Ab diesem Zeitpunkt führte die Firma den Namen Wilhelm Jungmann und Neffe. Im Jahr 1881 wurde Wilhelm Jungmann und Wilhelm Dukes der Titel eines K&K-Hoflieferanten sowie der eines königlich-italienischen Hoflieferanten verliehen. Vom Ausscheiden Wilhelm Jungmanns 1886 an führte Wilhelm Dukes bis zu seinem Ableben 1938 die Firma zusammen mit seinen Brüdern und seinen beiden Söhnen. Durch seine Verbindungen nach Paris konnte sich Wilhelm Dukes rasch als Damenschneider des Hofes positionieren. Die Witwe nach seinem Sohn Paul Stephan Dukes verkaufte das Unternehmen im Herbst 1941 an den Urgroßvater des Verfassers dieses Buches.
Bleibt noch die Frage, was Georg Gaugusch in dieser Sache herausgefunden hat. Ein Fall von Arisierung.
Arisiert ist ja nichts worden. Man sucht immer so Sensationen und ist dann eigentlich doch ein bisschen enttäuscht, wenn dann keine Sensation da ist, sondern einfach normales menschliches Agieren. Man muss auch dazu sagen, ich hasse nichts mehr, als wenn man also Schlagwortgeschichte, sprich also bestimmte Eckpunkte sind gegeben und daraus wird dann eine Wahrheit rekonstruiert, ohne dass man sich ein Detail anschaut. Nicht jeder Eigentümer wechselt zwischen 38 und 45 automatisch eine Arisierung. Das ist einfach so. Und zähle mich schon zu den Menschen, die das offen aussprechen würden, wenn die Aktenlage es sagen würde.
Das Grabmal der Familie Dukes auf dem Zentralfriedhof hat Georg Gaugusch erst kürzlich restaurieren lassen. Er ist damit einer Auflage im Kaufvertrag gefolgt, den sein Urgroßvater mit der Witwe des Vorbesitzers abgeschlossen hatte.
Und wenn nun die Netzwerke der jüdischen Wiener Großbürger ein stoffliches Bild abgäben, dann wäre das
ein robuster, eleganter, schöner Wollstoff.
Ja, was für eine Farbe hätte der?
Zurückhaltend grau.
Weil alle Farben eher nicht schon plötzlich grau ergeben, oder warum?
Nein, weil schwarz ist zu traurig und blau ist zu wenig formell und grau ist eigentlich die Farbe des eleganten Anzuges. Nein, nicht wegen der Mischung, sondern weil grau, finde ich, ist einfach das Eleganteste. Und das, wofür man gestanden ist, nicht eine Seriosität. Ja, also das wäre jetzt so meine Assoziation.
Ja, kann man so einen Stoff überhaupt ganz zerreißen? Oder bleiben nicht doch Fäden, an die man anknüpfen kann?
Nein, eben, man kann ihn nicht ganz zerreißen. Und das ist der Vorteil dieses Stoffes. Es bleiben immer Fäden. Heutzutage hängen wahrscheinlich sehr viele Fäden lose herunter und wir versuchen halt diese losen Fäden wieder miteinander zu verknüpfen und in Verbindung zu bringen und langsam aber sicher diesen Stoff wieder, wie soll ich sagen, zu reparieren.
Die Familie Jacobi war wahrscheinlich sephardischen Ursprungs und stammte aus Bukarest in der türkisch besetzten Walachei. Benjamin Jacobi war israelitisch-türkischer Handelsmann mit wechselnden Wohnsitzen, vor allem jedoch Bukarest und Wien. Sein Sohn Jakob Jacobi studierte am K&K Polytechnischen Institut in Wien, trat 1837 in die Dienste der Kaiser-Ferdinand-Nordbahn. Als einer der ersten Eisenbahnpioniere in Österreich wurde ihm mit Kabinettschreiben vom 3. November 1868 der österreichische Orden der Eisernen Krone dritter Klasse verliehen.
Der Herr mit den senfgelben Hosen klappt das Buch zu und lächelt. Er erhebt sich und verlässt mit einem Kopfnicken das Geschäft. Georg Gaugusch wendet sich wieder seiner Kundschaft zu.
Das ist im Grunde ganz einfach. Nehmen wir das so. Und das zeige ich Ihnen jetzt am besten am Bein. Einmal so herum, dann festziehen, dann das kurze nach vor. So. Und dann haben Sie so ein längeres. Und das ziehen Sie da durch. Und einmal so und schon ist es fertig. Sie brauchen das nur im nächsten Jahr 8 Stunden am Tag üben. Dann können Sie das auch.
Lass mir singen, Kinder, lachen, sehen wir uns zusammen. An wegen du la freilachen, mit Werther lach was kramen. Die Mami kocht a Lockschen, Suppe mit Kasche in mit Knädel. Kinder, jont, die Pieren, wenn wir spielen, sich in Dreidlach. Tschirubim, tschirubom, tschirubim, bom, 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 bom.
Der Marschallknüpfer.
Oder die Geheimnisse von Wien. Feature von Jutta Jacobi. Es sprachen Tatja Seibt, Anton Rattinger und Julia Schmalbrock. Technische Realisation Kai Schliekelmann und Elke Steinort. Regie Nikolai von Koslowski. Redaktion Joachim Dix. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks mit dem Österreichischen Rundfunk 2015.